Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen Montagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa, natürlich live aus Norddeutschland. Ja, unser Gast musste vor vielen Jahren aus der Türkei weglaufen und hat danach das Laufen für sich entdeckt, um das Leben und im Leben und in Deutschland anzukommen. Mach was draus, lautet sein Lebensmotto. Und das tut er unter anderem mit spektakulären Läufen. Marathon rückwärts, mit verbundenen Augen, bei 52 Grad durch die Wüste. Ein Mann mit einer außergewöhnlichen Lebensgeschichte, ein Mann mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Aus Bremen bei uns auf dem roten Sofa, Emin da Silva. Herzlich willkommen, lieber Emin.
Danke, danke für die Einladung.
Emin, wie läuft man eigentlich auf einem Bein einen Marathon? Ich meine, das ist für mich nahezu unfassbar.
Ja, ich denke, das überhaupt so weit zu denken, müsste vieles passieren. Also diesen Mut, diese Idee, diese Kreativität, diese Durchhaltevermögen, erstmal musste es entstehen. Also zu dem Punkt bin ich ja erstmal gereift.
Ich habe über diesen Reifeprozess werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Ich meine jetzt aber mehr so dieses Technische. Wie geht denn das überhaupt? Wie macht man das denn?
Ich habe, wie gesagt, tatsächlich mit erstmal 100 Metern angefangen. So, ja. Zu Hause die Wand festgehalten, auf einem Bein versucht so zu hüpfen und dann wechseln und dann irgendwann auch rausgegangen. Dort habe ich versucht, so peu à peu diese Technik zu verbessern.
Und wir schauen uns das jetzt mal an. Das ist Wien, wie du hüpfst. Bevor du weiterzählst, jetzt kommt ein ganz entscheidender Moment. Es ist kurz vorm Ziel. Du hüpfst also, sagen wir mal, 10 Schritte, dann wechselst du das Bein. Und jetzt kurz vorm Ziel, da kannst du erstmal nicht mehr.
Genau, so war es tatsächlich kurz vor dem Ziel, wo sind nur noch 30 Meter. Die ich wollte gar nicht, wenn meine Frau nicht da wäre, die Zuschauer nicht da wären, wenn der Moderator mich nicht motiviert hätte, ich hätte tatsächlich 30 Meter vor dem Ziel aufgegeben beinahe, weil die Schmerzen so groß waren und zugleich, ich wollte dann das durch und sah den Ziel, ich bin dann durchgelaufen. Also wie gesagt, jetzt sieht man so Adrenalin pur, alle Energien freigelassen, jetzt nur noch, da sieht man die Ziellinie und ja, 42 Kilometer.
42,1 sowieso Kilometer.
Ja.
Auf jeweils immer nur auf einem Bein gehüpft.
Genau, genau. Ich hatte mir einen Rhythmus ausgedacht gehabt, musikalisch so 4er Schritte, 8 Schritte und 16er Schritte, das Bein zu wechseln. Je nachdem, wenn es ein bisschen hügelig war oder mal, wenn es ein bisschen runter ging oder wenn es flach war. So habe ich meine Schritte angepasst. Das war, wie gesagt, Start ist gut, aber dann, wenn man bei Kilometer 40 ankommt, der Körper fühlt sich so wie 300 Kilo, nicht mehr 73 Kilo, wie ich bin. Ja. Also noch die Hitze und dann man trinkt noch bei jedem Getränkestation. Ja, also ich habe wirklich immer noch, denke ich, wie habe ich das geschafft, wo ich mehrmals ans Aufhören gedacht hatte, aber trotzdem dieses Gefühl. Jetzt, du hast lange trainiert, das ist nur einmal. Du heute beendest und morgen kannst du dich erholen, auch mit welchen Schmerzen auch immer, aber heute geht es zu Ende. Und mit dieser Energie habe ich quasi diese Aktion mit allem Willen beendet.
Das ist sie, die Finisher-Medaille, ne?
Genau, genau.
Von Wien. Guck mal, da ist sie.
Ja, das ist diese Medaille, die ich dann tatsächlich zum bei dem Wien-Marathon auf einem Bein, den ich absolviert hatte. Das war außergewöhnlich.
Wie lange musstest du dein Bein massieren lassen und mit Franzbranntwein oder was weiß ich nicht einreiben, damit das irgendwann wieder einigermaßen in Ordnung war?
Ich habe tatsächlich direkt an dem Tag schon eine Massage bekommen und Sauna-Einheiten bekommen. Dann Tag danach noch mal viel Fahrrad gefahren, zum Schwimmen gegangen. Also dann nicht, dass man jetzt so 5 Tage auf dem Couch hinlegt und bloß keine Bewegung. Nein, nein, also um diesen Laktat schnell rauszuholen. Die Müdigkeit durch leichte Alternativeinheiten muss man dann rausholen. Sonst die Muskeln krämpfen und tut weh, verkürzen sich dann irgendwann. Da muss man schon aufpassen.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Ne? Nicht, dass so nach einer sportlichen Geschichte nicht einfach aufhören, sondern langsam aufhören, um halt Muskelkrämpfe etc. vorzubeugen.
So Fahrradfahren, Dehnübungen und so
Wir sprechen über New York Marathon, wir sprechen über Rückwärtslaufmarathon, über 10 Marathons in 10 Tagen, über in 63 Tagen bis in die Türkei laufen. Also es gibt viel, über das wir reden werden, auch über dein Lebensmotto, wie du überhaupt dahin gekommen bist, was dir das Laufen gegeben hat. 10 Marathons in 10 Tagen, das ist für unseren Gast überhaupt kein Problem. Emin da Silva, heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Emin, wir werden über alle deine verrückten Aktionen natürlich sprechen. Heute vorher gibt es ein tolles Porträt über deine Leistung, jetzt von Laura Körner.
Emin da Silva, Extremläufer, Charity Man, Jugendbetreuer. Einfach nur Marathon? Kann er, ist ihm aber zu langweilig. Also läuft er rückwärts, auf einem Bein, mit verbundenen Augen. 67 Marathons in 67 Tagen. 108 Kilometer durch die Namib-Wüste.
Der Sport war mein Retter.
Denn hinter den verrückten Läufen steckt eine bewegte Geschichte. Mit 18 flieht Emin da Silva aus der Türkei, kommt 1991 nach Bremen. Ohne Sprache, ohne Sicherheit, aber mit einem starken Willen. Der Sport gibt ihm Halt, Freunde, eine Richtung. Und irgendwann wird aus dem Laufen mehr. Aufmerksamkeit für andere. Für soziale Projekte, für Menschen, die Unterstützung brauchen. Heute gibt Emin weiter, was ihm selbst einmal geholfen hat. Und sucht schon die nächste Herausforderung. Willkommen, Emin da Silva.
Also da muss man wirklich zweimal genau hinschauen, um zu sehen, was du da so alles vollbringst. Das ist großartig. Jetzt am 13. September gibt es den Marathon in Bremen.
Ja.
Wie wirst du da in deiner Heimat, wirst du da antreten?
Genau, das ist ein langer Geheimnis, die ich meinen Fans leider enthalten musste. Gesagt auch, dass ich dann heute ankündigen werde.
Ja.
Tatsächlich wie jedes Jahr, auch dieses Jahr wird eine Aktion geben. Ich werde den Halbmarathon in einem Laufstil, Sharelauf nennt sich, also mit durchgestreckten Beinen. Und auf der Fußspitze wirklich wie ein Schwimmer paddelt.
Und die Beine sind. Sie das Gleiche wie ich gerade?
Komplett, die Beine sind durchgestreckt. Alles wird aus der Hüfte quasi bewegt. Man hat so eine Hand.
Ich muss aufstehen, ich muss aufstehen. Ich muss mir das.
Soll ich nachmachen?
Ja, vormachen. Ich versuche also, nachzumachen. Ja,
okay, also genau. Das wird, nein, das wird genau so sein, dass ich dann auch im Training bin. Aktuell so, das wäre.
Ach so.
Das wäre dieser Laufstil.
Ja.
Komplett, die Beine sind durchgestreckt. Die Arme. Sind auch so.
Und rückwärts oder
vorwärts? Nee, vorwärts. Also, das ist mega, mega, mega schwer. So wirklich durchgehend, die Beine sind so angespannt, man holt komplett aus der Hüfte raus.
Und du winkelst nur unten mit dem Fußgelenk ab, ne?
Nur Fußspitze quasi, man setzt auch keine Ferse auf. Und die Haltung, auch der Bauch, auch Rücken, Nacken.
Das kann doch nicht wahr sein, seien wir doch mal ehrlich, das kann doch gar nicht wahr sein.
Also
komm, setz dich bitte wieder.
Also das jetzt gerade in zwei paar Übungen habe ich gemerkt, wie schwierig es ist. Natürlich habe ich das trainiert. Das wird außergewöhnlich hart, also vielleicht nicht so ganz hart wie bei einbeinigen Marathon, aber von der Ausführung her sehr kompliziert. Das machen wir eigentlich als Läufer, das sind ja Laufelemente, die man Stabiübungen macht, quasi die Wadenmuskulatur zu stärken, um auf der Fußspitze, wenn man auf der Bahn läuft, so die Übungen machen wir für 10, 20 Meter eigentlich.
Ja.
Das werde ich auf einen 21 Kilometer.
Ich muss gleich mal von dir genau erfahren, es gab da einen Anlass, warum du das machst, wofür du das alles machst. Aber lass uns erst noch mal ganz kurz darüber sprechen. Du bist aus der Türkei nach Deutschland gekommen, warst eigentlich ein sehr guter Fußballer.
Ja.
Warum ging das mit dem Fußball da nicht weiter? Weil das hätte ja fast tatsächlich in der Profikarriere auch gemündet.
In der Tat. Also ich bin weiterhin, auch jetzt aktuell, leidenschaftlicher Fußballer, aber allerdings als Zuschauer. Oder vielleicht könnte ich mal als Trainer eigentlich tätig sein, weil ich unheimlich ein Fußballverständnis habe. Mhm. Auch vom Leichtathletik her, athletisch denke ich. Ich habe, wie gesagt, lange, lange Fußball gespielt in meiner Jugend. Hier in Deutschland, leider Gottes, bei einem Spiel war ich so stark verletzt. An der Wade habe ich einen Tritt bekommen. So ein halbes Jahr konnte ich kaum treten und auch Fußball spielen ging gar nicht. So, das hat mich demoralisiert. Wochenlang, monatelang, die ich dann nicht rauskam, konnte weder Fußball spielen noch laufen. Bis die Verletzung so okay war, habe ich tatsächlich dann irgendwann Angst gehabt, diese Leistung wieder zu bringen.
Und wie bist du dann 1996, hast du dich dann entschieden, in Hamburg deinen ersten Marathon zu laufen?
Ja.
Du hattest keine Erfahrung im Marathonlaufen. Du hattest mal so 10-Kilometer-Läufe, 5-Kilometer-Läufe. Wie war dieses Erlebnis des ersten Marathons?
Das ist ja also das Krasseste eigentlich, was ein Mensch machen kann oder sollte. Im Nachhinein, wenn ich betrachte, diese Aktion, die ich gemacht habe, also wäre die größte Strafe meines Lebens eigentlich fast auch so wahr. Mhm. Ich habe wirklich so durch das Fußballtraining so 5 Kilometer Erfahrungen gehabt. Wir müssen auch mal Fußballtraining machen, auch laufen häufiger. Davor hatte ich ein paar kleine Cityläufe in Bremen so gut mitgemacht. So unter 20 Minuten konnte ich gut mitkommen. Auf 17 Minuten, unter 17 Minuten, dann kam so dieses Gefühl, 5 Kilometer, mehr nicht. Ich habe auch keine extra Leichtathletik trainiert. Durch Fußball und Wochenenden ab und zu mal laufen, ja. 5 Kilometer. Daraus ist dann diese Leidenschaft entstanden. Bei einem Wettbewerb habe ich meine erste Medaille bekommen, hier in Bremen. Das hat mich so motiviert, dass ich dann gemerkt habe, jetzt geht es irgendwie noch mehr. Und durch ist ein Freundeskreis entstanden, die haben mich jedes Wochenende mitgenommen zu Wettbewerben, allerdings wirklich ohne Training. So, ich habe diese Energie, diese Lust, Wettkämpfe zu machen.
Es ist so eine Lust entstanden, könnte man es im Grunde so auch sagen. So eine Lust am Laufen entstanden.
Genau. So, dass diese klein aufbauen hat mich so motiviert gehabt, aber allerdings nicht mal für 10 Kilometer, nicht mal für einen Halbmarathon erstmal testen, sondern schon direkt durch einen Freund, der dann ein bisschen länger lief und so sich gut vorbereitete und sagte, in Hamburg ist ein Lauf. Hattest du Lust? Ich habe gesagt, ja.
Mache ich.
Genau,
verstehe ich.
Genau, ich habe auch noch keine passenden Schuhe gehabt, keine Trainingserfahrungen, wie man trinkt, wie lange 42 Kilometer sein können, habe ich nie trainiert. Das kann man so sagen. Also 96 im April, wo ich auf der Ziellinie stand, voller Aufregung. Und ich habe auch die ersten 5 Kilometer wie ein Weltmeister bin ich losgerannt. Stand ich so fast hinter den Afrikanern quasi, kann man sagen, das ist zum Anfang. Aber relativ schnell kam dann die Gruppe, hat mich überholt.
Bevor wir jetzt jeden Kilometer einzeln beschreiben, es war insgesamt, am Ende warst du glücklich und angefixt, kann man das so
also,
sagen?
Also ich war fix und fertig, ich habe alle Fehler meines Lebens gemacht. So falsch getrunken, schnell angegangen, Krämpfe, bis nicht mehr geht, halbe Stunde am Ziel, am Boden gelegen. 3 Wochen konnte ich tatsächlich nicht mehr geradeaus gehen. War brutal, falsche Schuhe auch, irgendwann Tennisschuhe, keine Laufschuhe. Also die erste Erfahrungen vom Nix mit dem Lauf, einzige, was ich noch sagen kann, dass ich nicht aufgegeben habe, war quasi die Krönung der Sache.
Ja.
Egal, welche Schmerzen da waren. Ich war öfter am Boden, aber immer wieder aufstehen und weiter und weiter und weiter.
Du hast dann noch ganz viele andere Läufe gemacht. Du bist unter anderem in 10 Tagen 10 Marathons von Hamburg nach Berlin gelaufen.
Ja.
Du bist, und da möchte ich jetzt noch ein paar Bilder zeigen, rückwärts, Achtung, rückwärts ist Emin den New York Marathon vor 1,5, 2, 3 Millionen Zuschauern gelaufen mit 50.000 Teilnehmern. Da gucken wir uns mal ein paar Bilder an. Das sieht toll aus.
Central Park, das ist grandios, Wahnsinn, was für eine Kulisse, was für eine Stimmung, großartig, durch New York, Hammer, mein 101. Marathon, das größte und schönste und auch der härteste Marathon. Endspurt. Nur noch weniger als 1 Kilometer zum Ziel durch Central Park. Der größte, verrückteste, geilste Marathon der Welt. Außergewöhnlich. Schaut mal die Stimmung her. Großartig.
Ja, das ist übrigens die Medaille, kann ich mal eben zeigen. Finisher vom New York Marathon. Also das ist, da kann man schon stolz drauf sein, Emin. Das also,
ich habe tatsächlich gerade so Tränen, so diese Freudemomente kommt mir genau so vor Augen. Und diese Medaille, wofür, was für ein Kampf war das durch New York. Das ist einfach, sage ich mal so, unvorstellbare Momente, die ich in meinem Leben genossen habe. Durch diese Läufe und so in New York zu sein im Leben, hätte ich niemals geträumt gehabt, in New York zu sein. Und dann bist du da, läufst du noch rückwärts einen Marathon.
Die Frage ist jetzt, wofür machst du das? Und da gibt es im Grunde eine ganz einfache Antwort. Du hast dir irgendwann gesagt, ich möchte damit Gutes tun.
In der Tat. Das ist basieren alle meine Aktionen oder Leistungen für einen guten Zweck. Ich habe es in meinem Leben, muss ich sagen, sehr viel auch bekommen. Ich bin hier in Deutschland angekommen, ist gut, aber irgendwie musste weitergehen. Ich habe auch sehr viel von der Gesellschaft zurückbekommen. Und durch den Sport habe ich mich in der Gesellschaft verantwortlich gefühlt gehabt, etwas zurückzugeben, etwas tun, etwa auch Menschen mitziehen, Menschen motivieren. Mhm. Der Sport hat mir quasi diese Möglichkeit gegeben, die Brücken zu bauen, die als Sprachmittel zu nutzen und der Teil der Gesellschaft zu sein. Somit habe ich all meine Aktionen unter bestimmten Botschaften weltweit verschiedene Vereine, soziale Träger, also Vereine mit meinen Aktionen unterstützt, Spendengeldern Aufruf gemacht, Spendengelder zu sammeln. Weit fast 70.000
Euro sind da schon zusammengekommen.
Gesammelt worden. Mir war es vor allem nicht unbedingt das Geld, die Summe des Geldes, sondern dass das, was getan wird, was ich tue, warum ich tue, verstanden wird. Und das war mir allerwichtigste. Das Geld zusammengekommen ist ja toll. Ich freue mich sehr. Es sind viele Vereine, die auch nötig haben oder auch viele Kinder und Jugendliche, die das nutzen können, für Sportvereine anzumelden oder Sprachkurse zu besuchen. Oder welche haben einen Sportschuh bekommen oder sonst was. Also Sinn und Zweck war das, dass ich als Motor, als Vorbild dienen wollte. Und es ist mir gelungen, diese Brücke zu bauen.
Es ist dir zum Beispiel auch in Namibia gelungen, eine Schule zu unterstützen mit einem sensationellen Lauf, über den wir gleich sprechen werden. Dafür gehen wir jetzt auch dann anschließend gleich mal in die Namib-Wüste. Ich sage nur Big Daddy-Düne, das ist okay. Vorher schauen wir uns aber mal an, ranzugehen an Extreme, das kann viele Beweggründe haben. Sarah Markus hat einen ganz speziellen Sportler an der Ostsee getroffen.
Wenn Wolfgang Kulo irgendwo auftaucht, überwindet er Grenzen. Heute braucht er eine Abkühlung. Um sich ein wenig herauszufordern, fährt er dafür mit dem Fahrrad in die Ostsee. Der 77-Jährige aus Lehnsahn in Schleswig-Holstein ist Extremsportler. Er wagt Dinge, die für andere unvorstellbar sind.
Die denken, da ist ein veränderter Wahl oder irgend sowas.
Extrem sind viele meiner Sachen, aber so Baikalsee, superlativ, 600 Kilometer mit dem Schlittschuh oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß, 40 Grad minus und ein Stück Freiheit. Dann am Yukon, noch kälter, noch abgefahrener, Taklamakan-Wüste, 600 Kilometer. Taklamakan heißt, du gehst rein und kommst nie wieder raus, übersetzt. Und so ähnlich ist es.
Bislang ist er von jedem seiner Abenteuer heil wieder heimgekehrt. Mit unbezahlbaren Erlebnissen.
Die blaue Stunde auf dem Eis. Eis verformt in der Farbe und der Himmel und so. Das sieht kein Mensch. Also, das erlebt ja keiner. Wenn du im Bett liegst, wie willst du es erleben?
Das ist auch überhaupt nicht sein Ding. 2003 läuft er den ersten Unterwassermarathon der Welt. 42 Kilometer in 24 Stunden und 24 Minuten. Holt für die schnellste Unterwasserquerung des Fehmarnbelt den Weltrekord.
Oh, Hammer, Hammer!
Meistert einen 10-fach Ironman.
Und das reizt mich natürlich auch, diese besonderen Herausforderungen. Wenn eine so ganz einfache Nummer, kann man machen. Aber wenn es dann so schwierig wird, da Lösungen zu finden, dann laufe ich zur Höchstform auf. Das ist so eine Gabe bei mir.
Inzwischen verbringt er etwas mehr Zeit zu Hause. Iris Kulo unterstützt seine Grenzgänge seit 22 Jahren. Nicht ohne Sorge, aber mit viel Vertrauen.
Er ruht ja in sich und er hat ja die Ruhe. Und deswegen, er überlegt sich ja ganz genau, was er da tut. Und ich kenne ihn dann schon so lange. Und deswegen weiß ich auch, was er macht, das ist gut.
Jedes seiner Abenteuer ist akribisch vorbereitet. Für das Unterwasser-Fahrradfahren braucht er Bleigewichte und ausreichend Sauerstoff. Sonst kann es schnell lebensgefährlich werden.
Du darfst nicht negativ denken, also hochpositiv denken. Nicht naiv, das ist auch gefährlich, klar, aber schon positiv.
Auch im Unterwasser-Fahrradfahren ist Wolfgang Kulo übrigens mehrfacher Weltrekordhalter.
Ich
bin selber begeistert, wenn ich unten fahre. Natürlich geht es wie im Schneckentempo. Und dann fahre ich mit dem Butt so an einer Flunder lang, so zack. Und, oder die Quallen, Feuerquallen kommen alles um einen rum. Es ist einfach fantastisch, also schön. Also atemberaubend.
Und garantiert nicht sein letztes Abenteuer, unter Wasser oder an Land.
Ich finde das ganz großartig, was auf die Beine zu stellen und immer aktiv zu bleiben. Ganz, ganz großen Respekt. Und wir sind jetzt hier in der Namib-Wüste. Und Sie ahnen es schon, auch da ist Emin gelaufen. Du bist 108 Kilometer durch die Namib-Wüste gelaufen. Ja. Wir können mal eine Karte zeigen, wo die sich überhaupt befindet. Und du sagst mal bitte, welche Route du dir da ausgesucht hast, wo du da innerhalb dieser Wüste laufen wolltest.
Ja, genau, das ist Big Daddy.
Das ist die Big Daddy-Düne,
genau,
ne?
Genau,
da
ist die.
Da wolltest du gerne hin, ne?
Genau, da wollte ich unbedingt, das war ein Traum von mir, einmal so in Afrika zu sein. Ich hatte recherchiert gehabt, so was so passen könnte, so habe ich im Internet gefunden, in der Wüste, Namib-Wüste, die älteste Wüste der Welt, ist quasi die beste Herausforderung. International messen sich sehr viele Menschen dort und ich habe mich dafür entschieden. Und auch natürlich für einen guten Zweck.
Für eine Schule? Du wolltest
genau.
Eine Schule unterstützen?
Ich habe eine Waisenschule in Namibia, in der Hauptstadt Windhoek. Das ist eine deutsche Schule gewesen, von einem Deutschen wird die Schule betrieben. Bernhard-Nordkamp-Zentrum nennt sich. Über 200 Kinder, die ihre Eltern nicht mehr hatten. Und dafür habe ich hier in Bremen Gelder gesammelt, ca. 5.000 Euro. Und dafür wurde fast über 2 Jahre lang deren Schulbildung gesichert mit dem Geld.
Und dafür bist du durch diese Wüste gelaufen. Wie heiß wird es da? Ich meine, über 50 Grad?
Also ja, es war tatsächlich, der Sand wurde gemessen, auch tatsächlich 52 Grad wurde gemessen.
Wow.
Ja, also da hättest du barfuß gar nicht so drauf sein können. Und dementsprechend musste man so sich anziehen, auch die Schuhe, dass es keinen Sand reingeht. Dafür aber unheimlich viel trinken. Man hat auch einen Trinksack so bei sich.
Wie lange hast du dafür gebraucht?
Also insgesamt circa 10 Stunden. 11 Stunden waren, also 11 Stunden, die insgesamt zeitaddiert wurde. Ja.
Oh, das ist. Also, das durch die Wüste, das sind ja ungefähr 10 Stundenkilometer.
Ja, also das war brutal. Das war wirklich sehr, sehr, sehr hart, die ich gerade mit der Herausforderung in meinem Leben mich kennengelernt habe. Erstmal da ist, ich bin geboren, ich bin dort neu geboren zu dem, was ich jetzt seit 16 Jahren mache. Dort auf der höchsten Düne der Welt, wo ich oben da drauf stehe. Und ich kriege jetzt gerade so Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle. Ich habe es gemerkt gehabt, ich bin der stärkste Mensch der Welt auf einmal. Ich kann alles auf einmal. Ich bin so euphorisch und energisch, wie es nicht mehr geht.
Aus sich selbst heraus kann man so viel erreichen. Das ist ja wahrscheinlich,
absolut,
man steht da oben und denkt, das gibt es doch gar nicht.
Das wirklich, da die Wüste lang zu laufen und sieht man auf einer Seite die Gnus langlaufen oder welche andere wilde Tiere so langlaufen, dass das so fasziniert einem. Und noch dann läufst du durch diesen Sandwüsten und diese Verformung, wie man auch sieht, wieder so durch eine Seite ist knallrot und eine Seite ist schwarz von der Sonne und sieht man diese über 600 Jahre alte Bäume, die so vor einem stehen. Man marschiert durch die Wüste und fokussierst dich, diese Düne hochzulaufen.
Ich möchte mal ein bisschen was zeigen, um auch diese Düne noch mal mehr in den Blickpunkt zu nehmen, wie du dich vorbereitet hast. Ja. Du kannst es vielleicht noch mal erzählen, du warst oft in der Sauna. Da haben wir Bilder von dir, wie du in der Sauna sozusagen den Kreislauf auf dem Fahrrad trainierst unter diesen Hitzebedingungen.
Oh ja.
Und jetzt hier, da sehen wir der Aufstieg quasi auf diese Düne.
Ja.
Der Sand ist ja weich, da gibt ja jeder Schritt nach.
In der Tat, genau.
Da kann man sich ja gar nicht abstoßen, da versinkt man ja immer.
Ja, genau. Einen Schritt vor, 2 Schritte zurück, so ungefähr das Gefühl. Und ich merkte so, wo es auf die Spitze ging, man kommt nicht an, man ist auf der gleichen Stelle und diese Spitze ist immer noch da. Und so will man hoch und am Ende erreichst du das. Und das mega Gefühl, da oben zu stehen und von dort quasi die gesamte Wüste kann man sehen. mega, unerklärlich. Man kann es nicht erklären, man muss dort sein. Diese Faszination, dass man da selbst noch als Sportler dasteht und diese Herausforderung annimmt. Mehr geht nicht, Gänsehaut. Also ich habe wirklich dort, wie gesagt, Tränen gehabt. Ich habe mit mir selbst Gespräche geführt. Ich war happy. Ich bin teilweise so auch dann die Wüste dann wieder runter, wie man hochgeht, wieder dann runter von dem Berg. Ich bin gesprintet, ich habe geschrien. Ich habe so außergewöhnliche Energiemomente erlebt. Mhm. Und damit mit einem Gepäck voller Euphorien, Energien, Fantasien, die ich mitgebracht hatte nach Deutschland.
Das finde ich so interessant dabei, dass du diese Erfahrung auch an junge Menschen weitergibst. Darüber möchte ich gleich mit dir sprechen, dieses etwas erreichen zu können. Genau. Mach was draus, ist ja so dein Lebensmotto. Das ist sehr interessant, da werden wir gleich drüber sprechen. Vorher schauen wir uns einen Film an, unter dem Motto, anderen zu helfen, in Deutschland Fuß zu fassen. Simon Heume hat einen Mann getroffen, der gerade mit seinen eigenen Erfahrungen ausgezeichnet helfen kann.
Kurdisch ist meine Muttersprache. Ich spreche Arabisch, ich spreche auch Englisch, 60%, und Deutsch. Ja. Und deswegen landen viele Menschen verschiedener Nationalitäten bei mir.
Menschen ohne sicheren Aufenthaltsstatus, oft ohne Pass und häufig perspektivlos. Abdullah Mehmud lebt seit 36 Jahren in Lübeck. Er berät junge Geflüchtete bei der Gemeindediakonie.
Hallo, komm rein.
Vor gut zwei Jahren lernt er Tabish Hashemi kennen.
Sind Sie wegen dieser Gewerbe hier oder hast du noch?
Tabish kommt 2023 nach Deutschland, nach einer langen Flucht vor den Taliban aus Afghanistan. Damals spricht er kein Deutsch. Abdullah Mehmud vermittelt ihm Sprachkurse und einen sicheren Aufenthaltstitel. Heute macht er sich mit einem Reinigungsunternehmen selbstständig.
Er hält alle Leute so wie ein Vater. Ein Vater hilft seinem Sohn mit dem ganzen Herzen.
Mehmuds Familie und seine Freunde erleben selbst Krieg und Leid. Als Kind wird sein Dorf bombardiert. Die Kurden gelten im Irak als Staatsfeinde.
Er ist in Heilbronn in Deutschland. Das bin ich. Er ist im Krieg verschwunden.
Immer wieder muss er grausame Verfolgung erleiden. Das Regime von Saddam Hussein geht gnadenlos gegen die Kurden vor.
Ich war Politik auch aktiv. Ich musste auch fliehen in die Bergen. 5 Jahre lang war ich auch Partisan. Im März 1988 wurde auch die Stadt Halabja mit Giftgas angegriffen. Das war ein Trauma für uns. Das heißt, sofort 5000 Menschen sind getötet, gestorben durch Gasgift.
Über die Türkei flieht Abdullah Mehmud mit seiner Familie in ein griechisches Dorf. In höchster Not hilft ihnen ein Geistlicher.
Diese Kirche, ja, deswegen habe ich so Verbindungen in die Kirche. Wir waren da und dann, da kommt der Pastor und dann kommt den Dorfbewohner mit Oliven, mit Käse, mit Brot. Dann habe ich der Pastor gesagt, es ist so viel.
Seine Flucht endet in Deutschland. Die erlebte Menschlichkeit will er weitergeben. Seit 1991 hilft er Menschen in Not, wird 2015 sogar mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Seine Erfahrung gibt er an die jungen Geflüchteten weiter.
Ich sage meiner Klientin, Deutschland will 3 Sachen für euch. Erstmal Sprache, Arbeit und keine Vorstrafen.
Hallo Amir, hallo, grüß dich, hallo.
Amir Zawari stammt aus Afghanistan. Die beiden kennen sich seit etwa 5 Jahren. Er hat es am Anfang nicht leicht in Deutschland. Abdullah Mehmud vermittelt eine Ausbildung zum Koch, die er nach kurzer Zeit abbricht.
Ich war ein bisschen auch streng auch mit ihm. Ja, gehabt, deine Zukunft liegt in dieser Ausbildung und da muss man auch weiter wegen der Aufenthaltssituation. Aber er hat richtig gemacht. Er hat richtig gemacht und hat gesagt, ich schaffe das und hat geschafft und das freut mich sehr.
Amir hat mittlerweile eine neue Ausbildung zum Hotelfachmann erfolgreich abgeschlossen. In knapp einem Jahr geht Abdullah Mehmud in Rente. Wer sich dann für Tabish, Amir und die anderen einsetzt, ist offen. Seine Stelle wird nicht nachbesetzt. Der Gemeindediakonie fehlt das Geld.
Ja, Emin, das sind Aufnahmen, die du selber auch kennst, die dir selber auch nahegegangen sind, als du das eben gerade gesehen hast. Du bist 1973 in der Osttürkei geboren. 1991, als es dann eigentlich zum Wehrdienst hätte gehen müssen, was natürlich für Türken, Kurden aus den östlichen Gebieten schwierig war, bist du geflohen. Ich meine, du bist über 40 Tage unterwegs gewesen, bis du dann in Bremen gelandet bist. Wie war dieses Ankommen in Deutschland für dich?
Ja, so genau auch darüber, wenn ich mal rede und wie die Anfänge waren, wie der Weg war und die ersten Momente in einem vollkommen neues Land, was erwartet dich, mit welchen Gedanken, mit welchen Plänen, in welche Zukunft gehst du hin? Und das waren genau die Momente, die mich erwartet hatten, quasi vor dem Null. Ich habe das Gefühl gehabt, so wie ein Baum, so. Ich fühlte mich so, ich kam als nur den Stamm habe ich mitgebracht, ohne Wurzeln, ohne die Äste. Stehst du auf dem Null und beginnst du mit der Sprache, kommst du nicht voran, Arbeit hast du nicht, Aufenthalt ist nicht sicher. Und Unterkünfte sind Flüchtlingsunterkünfte von verschiedenen Nationalitäten. Da findet man sich tatsächlich wie auf einem glatten Boden, wie auf einer Eisfläche. Da musst du gucken, wie du wirklich stehen bleibst.
Und wie hat der Sport da in deinem Leben eine Struktur reingebracht?
Das sage ich immer. Das heißt, der Sport war es eben halt in diesen Phasen, als Jugendlicher auch besonders hier in Deutschland im Exil Fuß zu fassen. Der Sport war es, quasi meine Brücke, der war meine Sprache, der Dialog, Freunde finden, in die Gesellschaft mich zu integrieren, aus mir etwas zu machen, meine Zeit vollständig so zu nutzen, zu genießen. Durch den Sport habe ich, wie gesagt, die Strecke bewältigt. Ohne den wäre ich wirklich definitiv nicht der jetzt ist. Es wäre sehr, sehr, sehr schade. Ich habe auch zumal auch Menschen erlebt, die nicht unbedingt den Weg gesucht hatten, den ich hatte durch den Sport. Dann sind abgeschoben worden oder auf falschen Wegen gekommen sind oder frustriert in den Heimen Däumchen drehen, täglich Polizei oder... Es waren keine schönen Momente. Ich bin nicht stolz auf diese Zeit und ich sage ich mal so, in dieser Zeit bin ich gewachsen. Ich musste durchhalten, ich musste mir selbst den Weg erkämpfen. Den roten Teppich musste ich mir selbst legen. Ich habe keine Erwartung gehabt, dass jemand mein Leben retten muss. Ich muss einen Schritt tun, damit Menschen auch mir entgegenkommen. Also ich sage ich mal, der Sport hat mich wirklich in dieser Phase absolut auf die richtige Bahn gebracht.
Wo du das mit dem roten Teppich gerade sagst, du arbeitest ja für den Arbeiter-Samariter-Bund, da bist du angestellt, arbeitest du mit Jugendlichen, genau. Geflüchteten zusammen, hilfst denen, sich in Deutschland zu integrieren. Da ist ja dein Motto, lautet ja auch, der rote Teppich wird niemandem ausgerollt. Was bedeutet das übersetzt? Ist das eine Anleitung? Das Glück muss man schon selber in die Hand nehmen?
In der Tat. Ich sage immer, also, ich habe auch ein passendes Sprichwort, das Glück kannst du nicht kaufen, zum Glück kannst du laufen. Unter diesem Motto sage ich eigentlich so. Und wie du sagtest, tatsächlich arbeite ich mit jungen Menschen seit 14 Jahren. Die kommen auch genau mit Erwartungen, etwas, ja, in Deutschland irgendwie ist es schöner, besser, toller und alles liegt auf der Straße, muss man sammeln. Nein, ist es nicht. Die Erfahrungen, die ich damals gesammelt hatte und auch den Weg, den ich gegangen bin, sage ich, so einfach ist das nicht. Dafür letztendlich musst du dich integrieren. Die Gesetze, das Land, diese Kultur musst du auch respektieren und aus dir was machen. Du bist jetzt zwar hier, aber wie geht es dann weiter? Mhm. Der Sport hilft dir. Also ich versuche, den beim Sport zu unterstützen, beim Sportverein anzumelden. Auch beim Werder Bremen habe ich gute Kontakte immer wieder. Junge Leute dort anzumelden, sogar der eine durch meine Hilfe ist zum Profi geworden bei Werder Bremen, hat sein erstes Bundesligaspiel gespielt. Ein oder anderer ist ein Läufer geworden, ein oder anderer hat angefangen Kickbox, T-Box zu machen. Also sehr fasziniert sind sie. Ich bin auch gelernter Schwimmretter und ich bringe den Inlineskaten bei oder Eislaufen bei. Das Ganze habe ich auch selbst hier gelernt. Eislaufen, Fahrradfahren, Schwimmen, Skaten.
Du bist auch ausgebildeter Tischler übrigens, ne?
Genau, ich bin zweifacher Tischler eigentlich. Also als Handwerker habe ich auch viel gelernt, auch in der Einrichtung sage ich auch den Jugendlichen zwischendurch, wenn das Fenster nicht aufgeht oder die Tür geht nicht auf oder irgendwie die kommen zu Hausaufgaben. Es gibt so Vielfältigkeit so auf der Arbeit, die man mit den Jugendlichen unternehmen kann. Und tatsächlich kommt an, also es kommt an, aber man muss immer die daran erinnern, dass sie daran glauben. Dass es, die denken ja, heute, was sie wollen, heute muss auch geschehen. Nein, das ist, weitermachen, dran glauben.
Das würde mich ja mal interessieren, diese Motivationsförderung, die du machst. Wie kommt das denn an? Wie reagieren die Jugendlichen drauf?
Ja, die sehen das ja genau. Von meiner Geschichte erzähle ich auch immer wieder mit denen, also auch mit der Sprache sind sie auch nicht so ganz fit. Erstmal so Übersetzer benutzen wir oder ein paar Wörter Englisch, ein paar Grundwörter auf Deutsch so, oder ein paar Fotos, Videos, die ich zeige gerne. Wenn wir zum Fußballspielen gehen, so dort auch, die beobachten mich, sehen, dass ich dann sehr viel Sport gemacht habe. Ein oder andere sagt, wow, was für Muskeln hast du, oder ich werde schneller sein als du. Das motiviert den jungen Menschen so richtig.
Und macht ja auch etwas mit dem Selbstbewusstsein, wenn ich in der Lage bin und sehe, dass ich etwas erreichen kann.
Ich habe auch den
durch immer gesagt, selber heraus. Ne?
Ja, genau, habe ich auch gesagt, jetzt, dass ich jetzt heute hier bin als Jugendbetreuer arbeite, ist nicht selbstverständlich. Ich habe diesen Weg bin ich gegangen. Der Sport oder die Integrationswille hat mich getragen, diesen Weg zu gehen. Und genau das wirst du auch können. Und letztendlich dann betreuen wir die in der Schule und wir haben mit den Lehrern Kontakt, mit den Ämtern Kontakt, so Sportvereine. Wir sind sehr gut vernetzt mit den Jugendlichen, die das brauchen, und die Erfolgsquote ist so okay, muss ich sagen. Nicht so ganz hoch, aber okay.
Ich finde das toll, wie du dich da engagierst, und dein Engagement wird auch gesehen. Deswegen warst du unter anderem auch vor einigen Jahren beim Sommerfest des Bundespräsidenten eingeladen. So, damals war Joachim Gauck noch Bundespräsident. Jetzt muss man mal sagen, du warst nicht vorgesehen für eine Ehrung. Also das ist richtig, oder? Du warst ja. Jetzt, also du solltest da keine Medaille bekommen. Du warst einfach nur als Gast eingeladen. Ne?
Genau.
So. Und jetzt müssen wir, das ist vielleicht noch mal ganz interessant für Sie zu Hause zu sehen. Also Emin war im Grunde nur Gast. So, und jetzt moderieren Eckhard von Hirschhausen und Barbara Schöneberger. Schauen wir mal.
Ja.
Und Emin geht einfach auf die Bühne. Guten Tag. Und jetzt, pass auf. Jetzt kommt der Bundespräsident. Und der Albtraum für Personenschützer. Der Albtraum für Personenschützer. Du nimmst den Bundespräsidenten in den Arm.
Das ist toll. Das ist unvorstellbar. Genau, wie du sagtest, dieser Moment. Manchmal, ich bin so mutig geworden. Ich bin so, ich sage, der Moment, den musst du heute, diese Chance ergreifen. Dafür bist du da. Ich bin dafür aber von Bremen nach Berlin gelaufen, 361 Kilometer. Und ich bin da und der Bundespräsident ist da, die Bühne ist frei und ich habe die Chance genutzt tatsächlich. Ich war ja eingeladen so für mein besonderes Engagement und im Integrationsbereich, wie 4000 andere Gäste auch. Aber ich hatte das Glück des Tüchtigen und genau an der richtigen Stelle, richtigen Ort. Ich bin dann, hat man alle Mut zusammengesammelt, auf die Bühne gegangen und irgendwie als ob alles in dem Programm wäre. Also gab kleine Reaktionen, aber ich habe so oben da gestanden und meine Botschaft rübergebracht und fand es sehr, 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 sehr schön, sehr berührend, wo ich dann wirklich runterkam. So, keiner hat so mich gestört, der Bundespräsident steht da auf und umarmt mich und so. Ich umarme ihn so.
Ich wollte gerade sagen, man umarmt sich halt einfach, wie das so ist.
Der ganze Abend dort mit den 4000 Gästen, da sind alle auf mich zugekommen. So. Die haben mitbekommen, dass ich von Bremen nach Berlin gelaufen bin erst. Und dann der Bundespräsident, also das war so der Abend meines Lebens. So. Eine Würdigung, eine Ehre, ein stolzer Moment. Ich kann mich dann daran erinnern, wo ich stand, wo ich war. Also von Asylheim zum Schloss. Aus Berlin zum Bundespräsidenten.
Mit der Zwischenstation oben auf der Big Daddy.
Genau.
Emin,
genau.
Es war ganz toll, sich mit dir zu unterhalten. Ich danke dir. Unsere Sendung ist leider schon zu Ende. Ich könnte dir noch stundenlang zuhören.
Ja.
Ich freue mich sehr, dass du bei unserem Gast
bist. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Danke allen Menschen, die seit Jahren mich unterstützen und das spenden. Und ja, ich bin dankbar.
Durch einen absurden Zufall, ich muss noch was ankündigen für morgen, durch einen absurden Zufall landet sie vor der Kamera und ist eine der beliebtesten Schauspielerinnen. Bernadette Heerwagen ist morgen bei uns auf dem roten Sofa. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland und morgen sehen wir uns dann wieder. Tschüss und schönen Abend. Ciao.
Tschüss, schönen Abend.
Super.
Wow.